Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer Mitsommernacht der GEDOK Literatinnen und ich stelle ganz kurz die GEDOK München vor. Ich bin die Geschäftsführung Olesya Semenina und bin für alle Belänge der Künstlerinnen eben hinter den Kulissen zuständig. Unser Verein, unsere Gemeinschaft vereint 300 Künstlerinnen verschiedenen Gattungen. Wir haben bildende, angewandte Künstlerinnen und aber auch Literatinnen und Musikerinnen. Und wir suchen immer wieder nach weiteren Kunstfördernden, die eben unsere Künstlerinnen in ihrem Schaffen unterstützen. GEDOK bietet Ausstellungsräume, Konzerträume und eben Räumlichkeiten für die Lesungen, beziehungsweise wir suchen nach Räumlichkeiten und dann bieten wir unseren Künstlerinnen und Literatinnen und Musikerinnen diese Räumlichkeiten eben an. Und heute geht es um Mitsommernacht, 5 Literatinnen aus dem Kreise unserer Mitglieder lesen aus ihren aktuellen, aus ihren bereits erschienenen Werken und es ist Dichtung, es ist Prosa, es ist Literatur, zeitgenössischer Münchner Literatinnen, Autorinnen, Dichterinnen und danke, dass Sie heute da sind und genießen Sie es. Ich hoffe, die Atmosphäre wird wie immer ganz wunderschön sein. Und bitteschön, wir haben heute Katharina Ponier, Gunnar Wendt, Ursula Haas, Gisela Korleis und Sabine Jörg heute lesen für Sie. So, bitteschön.
Ja, ich bin Gunnar Wendt und ich lese ein Kapitel aus meinem Roman Bei der Laterne wollen wir stehen, der in 4 Wochen erscheinen wird. Der Ausgangspunkt des Romans ist das Lied Lili Marleen. Und ich habe die Lebensgeschichte einer Frau, Liliane, erfunden, die Lili Marleen gewesen sein könnte. Die Geschichte beginnt im Ersten Weltkrieg in Hamburg und endet 1981 in Berlin bei der Premiere zu Fassbinders Film Lili Marleen. Zwischenstationen sind München, der Lago Maggiore und New York. Das Kapitel, das ich heute lese, spielt 1917 in Hamburg. Und neben Liliane, Lili, kommen ihre Freundin Frieda, deren Mutter und Lilianes große Liebe Kurt vor. Die Muni brennt. Hamburg, Februar 1917. Es dauerte eine Weile, bis Liliane realisierte, dass heftig an die Wohnungstür geklopft wurde. Es war 9 Uhr morgens und sie saß noch im Nachthemd am Frühstückstisch. Ausnahmsweise hatte sie länger geschlafen als sonst und fühlte sich benommen, fast wie im Traum. Als sie die Tür öffnete, stürzte ihr Frieda weinend entgegen. Liliane fing die Freundin auf. Was ist los, Frieda? Meine Mama, war das Einzige, was Frieda herausbrachte. Was ist los, wiederholte Liliane bestürzt. Warum weinst du? Ich habe dir doch gestern Nachmittag gesagt, dass ich mich nicht wohlfühle und heute nicht zur Arbeit gehe. Aber es ist nichts Schlimmes. Und du bist ja, wie ich sehe, auch nicht hingegangen. In diesem Moment kam der Postbote vorbei, schaute ins Treppenhaus zu ihnen herauf und rief aufgeregt, ich hab's gewusst, dass es einmal passieren würde. Als er Liliane sah, atmete er erleichtert auf. Gott sei Dank, du bist zu Hause. Dann begann er zu lachen, zunächst erleichtert, bis er gar nicht mehr aufhören konnte. Ein Lachkrampf hatte ihn überfallen. Die drei Frauen sahen sich an, Frieda mit noch immer tränennassen Wangen. Was war los mit ihm? So hatten sie den zurückhaltenden, schweigsamen Mann noch nie erlebt. Was um alles in der Welt war geschehen? Die Pulverfabrik ist explodiert. Die Muni brennt. Es war einer dieser Momente, in denen so viele verschiedene Gefühle aufeinanderprallen und sich sofort ineinander verknoten, dass man sie nur mit Mühe entflechten kann. Erschrecken, Angst, Verwirrung und plötzlich Erleichterung. Frieda, wir haben ein solches Glück gehabt. Gut, dass du auch nicht zur Muni gefahren bist. Mir wird schlecht, nicht auszudenken, wenn du allein dort... Liliane umarmte die unaufhörlich weinende Freundin. Nun begann der sonst zu Wort karge Postbote ausführlich zu erzählen. Er wusste schon mehr über den Hergang des Unglücks, weil ihm ein befreundeter Kollege aus Quickborn am Telefon des Postamts davon berichtet hatte. Der Freund sei noch im Bett gewesen, es war gegen 7 Uhr, als eine furchtbare Erschütterung gegeben habe. Wie ein Erdbeben. Fenster und Türen schienen aus der Wand springen zu wollen. Es knackte und knisterte überall. Man habe nicht gewusst, wo man sich festhalten sollte. Und dann Stille. Beunruhigende Stille, die das nächste Ereignis einzuleiten schien. Er habe sich rasch Hemd und Hose übergestreift, Schuhe angezogen und sei nach draußen gestürmt. Auf der Straße seien hunderte Verletzte unterwegs gewesen, fast nur Frauen und Mädchen. Manche allein, manche in Gruppen, ziellos. Einige schrien um Hilfe, andere waren verstummt. Der Bahnhof im benachbarten Ellerau war überfüllt mit Verwundeten. Da erfolgte schon die zweite Explosion, die wiederum die Zimmerwände wackeln ließ. Er habe sein Rad genommen und sei auf den Mühlenberg, einen Hügel nördlich von Quickborn, gefahren. Von dort aus habe er die Pulverfabrik in Flammen stehen sehen. Am Himmel zuckten grellweiße Blitze. Nach ihrem gemeinsamen Frankreich-Aufenthalt und ihrer Rückkehr nach Hamburg hatte Frieda Liliane dazu überredet, mit ihr eine Zeit lang in der Muni, wie die Quickborner Munitionsfabrik genannt wurde, zu arbeiten. Eine Möglichkeit, in kurzer Zeit relativ viel Geld zu verdienen. Im Augenblick die einzige, denn an Lilianes großen Traum, eine Karriere als Sängerin und Schauspielerin, war in diesen Zeiten überhaupt nicht zu rechnen. Aber er musste ja irgendwann einmal aus sein, der Krieg. Dann würden sie auch wieder in das geliebte Paris reisen. Dafür brauchten sie Geld. Liliane hatte Träume, Frieda hatte Pläne. So ergänzten sie sich. Während Liliane sogar beim Träumen ihren Realitätssinn nicht verlor und immer genau wusste, was möglich und was unmöglich war, hielt sich Frieda mit Unterscheidungen dieser Art erst gar nicht auf. Wenn sie eine Idee hatte, die ihr gefiel, setzte sie diese so rasch wie möglich um. So hatte sie es immer gemacht. Um Französisch zu lernen, gab es ihrer Ansicht nach keinen geeigneteren Ort als Paris. Also hatte sie beschlossen, dort eine Stelle als Au-pair-Mädchen anzunehmen. Friedas Mutter unterstützte ihre Tochter in allem, was sie vorhatte. Sie wusste, dass Frieda Hindernisse sowieso nicht akzeptierte. Ebenso schnell, wie sie einen Plan in die Tat umsetzte, konnte sie ihn auch wieder verwerfen, ohne Bedauern oder gar Reue zu verspüren. Unbekümmert entschied sie, wann das laufende Spiel aus war und ein neues begann. Nach einem halben Jahr Paris war es soweit gewesen. Sie hatte genug gehabt, auch von Jacques. Also war sie zurück nach Hamburg gegangen, früher als vereinbart und zur Überraschung ihrer Pariser Gastfamilie, die sich auf ihre Unterstützung verlassen hatte. Eine Freundin ihrer Mutter war Mitglied im Vaterländischen Frauenverein, in dem die Damen der besseren Gesellschaft sich zusammengeschlossen hatten, um sich für die Belange der Frauen einzusetzen. Die Rekrutierung von Frauen und Mädchen für die Kriegsindustrie bezeichneten sie als Fortschritt auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Liliane durchschaute diese Propaganda sofort. Die nehmen uns doch nur, weil keine Männer da sind. Frieda hingegen war das egal. Wir müssen das ja nicht lange machen, nur bis wir genügend Geld zusammen haben. Auch diese Arbeit betrachtete Frieda als Spiel, das man jederzeit beenden konnte. Wenn wir wollen, können wir jederzeit aufhören. Meine Mutter regelt das für uns. Und so ließ sich Liliane überreden. Nachdem sie sich beim Betriebsleiter vorgestellt hatten und dem Meister übergeben worden waren, wies man ihnen in der Halle zunächst 2 Plätze nebeneinander zu. Liliane fügte sich ins Unvermeidliche und arbeitete konzentriert vor sich hin. Ihre Aufgabe bestand darin, Sprengstoffe in Granaten und Schwarzpulver in Patronen zu füllen. Genauere Informationen enthielt man ihnen vor. Bewusst, wie Liliane kritisierte. Auf Verpackungen hatte sie die Bezeichnung TNT entdeckt. Als sie den Meister nach der Wirkungsweise fragte, wich er mit den Worten »Das ist für Laien schwer verständlich« aus und fügte hinzu, manchmal ist es besser, über eine Sache nicht zu viel zu wissen. Der Meister hielt sich auffällig oft in ihrer Nähe auf. Als die beiden Freundinnen wieder einmal die Köpfe zusammensteckten, fuhr er rüde dazwischen und trennte sie. Er warf ihnen vor, die Gefährlichkeit ihrer Tätigkeit für sie und andere nicht erkannt zu haben. Man müsse sehr genau arbeiten, aufpassen, dass sich die kleinen Schwarzpulverkugeln nicht beim Pressen im Stahlmantel des Geschosses verklemmten. Es könne zu schweren Verletzungen und Vergiftungen führen. Er sei dafür verantwortlich, dass niemand zu Schaden komme. Als Liliane ihn an ihre Frage bezüglich TNT erinnerte, herrschte er sie wütend an, er wisse besser, wann Erklärungen angebracht seien. Nach dem Eingreifen des Meisters wurden die Freundinnen in eine andere Abteilung versetzt, wo sie an weit voneinander getrennten Arbeitsplätzen Picrinsäure, einen ebenso hochexplosiven wie giftigen Sprengstoff, in Granaten füllen mussten. Die Picrinsäure roch scharf und durchdringend, und wenn etwas davon auf die Haut tropfte, brannte es sich sofort fest, es war unmöglich, es abzuwaschen, sodass die Haut sich entzündete und schmerzte. Frieda verlangte Handschuhe, vergeblich. Sie erhielt die Antwort, sie müsse sie sich selbst besorgen. Nach einer Woche dort kam Frieda auf einmal laut schreiend zu Liliane gelaufen, was strengstens verboten war. Der eigene Platz durfte nicht verlassen werden. Aber Frieda nahm darauf keine Rücksicht. Kein Wunder. Im Waschraum hatte sie in der Spiegelscherbe an der Wand über dem völlig verdreckten Waschbecken gesehen, dass ihr Gesicht eine gelbliche Farbe angenommen hatte. Liliane, ich bin ganz gelb. Glaubst du, ich habe mich vergiftet? Schau mal, wie hässlich ich aussehe. Liliane erschrak. Frieda neigte zwar zur Übertreibung, aber diesmal hatte sie recht. Liliane versuchte, sie zu beruhigen. Das kommt von deinen Händen. Sie strich der Freundin über die Wange und zeigte ihr ihren gelben Zeigefinger. Schau, es lässt sich entfernen. Du hast dir die gelbe Farbe von deinen Händen ins Gesicht gewischt. Lilianes Hände waren zwar von der Verfärbung verschont geblieben, dafür hatte ihr Haar einen Grünschleier bekommen. Als die beiden Frauen den Meister darauf aufmerksam machten und die Versetzung an eine andere Stelle verlangten, verwies er sie auf die Dreherei. Frieda machte sich sofort auf den Weg, doch kurz bevor sie die Halle betrat, bekam sie mit, dass einer Frau bei der Herstellung von Granaten soeben heiße Späne in die Augen geflogen waren. Das ließ Frieda auf dem Absatz kehrt machen, dann schon lieber der Gestank und die Hautverfärbung. Liliane zog ein zynisches Fazit. Die Frauen riskieren ihr Leben, um Munition herzustellen, hier in Deutschland, genau wie in allen anderen Ländern, und die Männer töten sich gegenseitig damit. Was für ein Irrsinn. So habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Während sie ihre monotone Arbeit verrichtete, stritt sie in Gedanken fast immer mit Cord. Sein Verhalten war und blieb ihr unverständlich. Wie hatte er sich nur so verändern können? Innerhalb kürzester Zeit. Sich freiwillig an die Front zu melden. Eine Aktion, die allem widersprach, was sie mit ihm erlebt und besprochen hatte. Das letzte Treffen, zu dem er sie in einem Brief gedrängt hatte, war unauslöschlich in ihr Gedächtnis eingebrannt. Mit der Ankündigung, ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen, was unser beider zukünftiges Leben betrifft, begann der Brief. Das hatte zwar Lilianes Neugier geweckt, aber ihr keinesfalls Sorgen bereitet. Kurt hatte manchmal einen Hang zum Dramatischen, wie er sogar selbst ironisch diagnostizierte, vor allem wenn er aus seiner Bücherwelt auftauchte, nachdem er dort länger verweilt hatte. Doch das war diesmal nicht der Fall. Das Erste, was ihr neben seinem kurzgeschnittenen Haar ungewöhnlich vorgekommen war, war seine Verspätung. Sie hatte ihn nicht darauf ansprechen können, denn er hatte sofort zu reden begonnen. Für mich ist der Augenblick gekommen, an dem ich mich zu meinem Vaterland bekennen muss, das in großer Gefahr ist. Es ist meine Pflicht, es zu schützen und zu verteidigen. Ich kann mich nicht länger raushalten, wenn es um die Zukunft der Menschheit geht. Liliane hatte es kurz die Sprache verschlagen. Dann war es zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Und nun arbeitete sie in einer Fabrik, die mit ihrer Produktion den Krieg erst ermöglichte. Frauen halfen mit, eine wesentliche Voraussetzung dafür zu schaffen. Doch Liliane hatte endgültig genug. Diesmal würde sie Frieda zuvorkommen und sofort kündigen. Das hatte sie sich bereits am Vortag überlegt, als sie sich nicht wohlgefühlt und krank gemeldet hatte. Je länger Liliane nun darüber nachdachte, desto klarer wurde ihr, dass ihr dieser Entschluss womöglich das Leben gerettet hatte. Aber warum um alles in der Welt weinte Frieda so? Um Liliane herum spielte sich eine absurde Szene ab. in ihren Armen die Freundin, die nicht aufhören konnte zu schluchzen, vor sich auf der Straße der von einem erneuten Lachkrampf geschüttelte Postbote. Dann waren beide still, bis Frieda leise sagte, »Meine Mama ist in der Moni.« »Was? Wieso denn das?« Liliane verstand nicht, was ihr Frieda damit sagen wollte. »Sie wollte meine Salbe holen und sich bei unserem Meister beschweren.« Frieda fing wieder an zu weinen, diesmal ganz leise. Doch nach und nach erfuhr Liliane, was geschehen war. Am Vorabend hatte Frieda entdeckt, dass sie die Salbe, mit der sie ihre entzündeten Arme behandelte, in der Fabrik vergessen hatte. Sie war beinahe in Panik geraten und hatte ihrer Mutter ihr Leid geklagt. Sie wisse nicht, wie sie die Nacht überstehen sollte. Auf jeden Fall könne sie nun am nächsten Tag nicht wie geplant zu Hause bleiben, sondern müsse unbedingt die Salbe holen. Zwischendurch hatte sie ihre juckenden Arme gekratzt. Alle Appelle der Mutter, damit aufzuhören, waren erfolglos geblieben. Erst kalte Umschläge hatten den quälenden Juckreiz lindern und Frieda etwas beruhigen können. Schlafpulver, aufgelöst in einem Glas Wasser, hatte ein Übriges getan. Am Morgen hatte die Mutter ihrer schlaftrunkenen, von den Medikamenten benommenen Tochter angekündigt, sie werde zur Moni fahren und die Salbe holen. Dabei könne sie ihre Beschwerden äußern und Friedas Abwesenheit entschuldigen. Frieda war erleichtert gewesen, hatte genau den Platz beschrieben, an dem sie die Salbe versteckt hatte und sich nach dem Frühstück wieder ins Bett gelegt. Liliane wusste, dass es nichts gab, was Frieda dann nun beruhigen konnte. Trotzdem versuchte sie es. »Lass uns doch erst einmal abwarten. Vielleicht ist deine Mutter ja gar nicht direkt zur Fabrik gefahren, sondern hat vorher noch etwas besorgt oder jemanden getroffen.« Aber wen sollte sie morgens um 7 Uhr getroffen haben? Liliane glaubte selbst nicht an das, was sie sagte, redete aber weiter. »Vielleicht war deine Mutter längst auf dem Rückweg, als die Fabrik detonierte.« Erst allmählich erfuhr die Bevölkerung, was geschehen war. Für über 100 Mitarbeiterinnen war jede Hilfe zu spät gekommen. Sie wurden in einem Massengrab auf dem Quickborner Friedhof beigesetzt. Doch das war nur die offizielle Zahl. Wie viele Menschen tatsächlich ihr Leben verloren, wurde nie geklärt. Denn die öffentliche Aufarbeitung des Unglücks wurde durch die Militärzensur verhindert. Laut Schätzung waren es 4-mal so viele. Der Pastor verkündete in seiner Predigt bei der Trauerfeier in Quickborn, alle großen Erfahrungen in diesem Kriege sind in Blut getaucht, aber sie führen uns, unsere gerechte deutsche Sache, zum Krieg. Liliane bekam einen Brechreiz und stürzte aus der Kirche. Danke schön.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.